Es ist Mittwoch, der 6. Januar 2021 und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Bibelstunde im neuen Jahr. Schön, dass ihr dabei seid und wir sitzen hier auch zu zweit. Hallo Matthias.
Hallo Heiko, herzlich willkommen auch im Jahr 2021 von mir.
Jawohl.
Hier geht's wieder weiter.
Hier geht's weiter. Genau, wir haben die Feiertage jetzt gut hinter uns gelassen. Wir hoffen, ihr auch, dass ihr auch trotz all der Umstände eine gute Gemeinschaft pflegen konntet mit euren Familien. Ja, heute ist auch ein besonderer Tag. Der 6. Januar gilt auch als der Tag, an dem man an die drei Weisen oder an die drei Magioi aus dem Morgenland denkt. Ich sage jetzt nicht unbedingt Könige, aber das ist ja auch Tradition, man kann auch Könige sagen. Dieses Jahr werden die nicht umgehen und ihre Sternlieder singen. Aber ich denke, wir können trotzdem diesen Tag schön begehen und in Gottes Wort hineinschauen, was er uns zu sagen hat.
Amen.
Ja, möchtest du vielleicht noch zu Beginn beten?
Sehr gern. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für dieses neue Jahr, das du uns schenkst. Danke, dass du auch uns im Jahr 2021 vorangehen wirst. Danke, dass wir da voll auf deine Treue setzen dürfen, dass wir nicht verzagt und ängstlich sein brauchen, sondern dass wir wissen, du leitest uns, du führst uns sicher in der Hand. Und wir möchten dich einfach auch jetzt bitten, Herr, bei der Bibelstunde, dass du uns führst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns segnest mit Erkenntnis und ja, dass du einfach durch Heiko und mich wirkst und ja, dass wir diesen Text besser und tiefer verstehen zusammen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.
Amen. Wir machen heute weiter mit dem Titusbrief. Das letzte Mal haben wir den ersten Abschnitt geschafft und haben dann auch schon nochmal hineingeguckt in das Thema der Ältestenschaft. Da haben wir dann bis einschließlich Kapitel 6 drüber gesprochen.
Vers 6, genau.
Und jetzt würde ich sagen, machen wir auch bis zum nächsten Einschnitt, Vers 9, den Text weiter. Also Vers 7 bis einschließlich 9. Ich lese mal aus meiner Luther-Übersetzung.
Gerne.
Denn ein Bischof soll untadlich sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Okay, soweit. Es geht also erstmal weiter mit der Thematik, die wir bereits angefangen hatten, nämlich mit denen, die ein hohes Amt in der Gemeinde bekleiden, die Verantwortung übernommen haben als Älteste und Bischöfe. Und wir erinnern uns, dass Titus ja auch losgeschickt worden ist, genauso wie Timotheus, genau diese Person zu finden in den Gemeinden und einzusetzen. Denn Paulus hat die Gemeinde gegründet und in manchen ist er auch ein bisschen länger da gewesen, aber grundsätzlich hat er sich dann wieder seiner Mission zugewandt und er wollte, dass die Gemeinde in einer festen Struktur, in einer Ordnung zurückgelassen werden.
Ja, und Paulus war, glaube ich, gar nicht so lange auf Kreta. Ich meine, man muss erstmal so eine geistliche Gemeinschaft eine Zeit lang beobachten und auch schauen, wer sich da hervortut mit wunderbaren geistlichen Charaktereigenschaften. Das muss man im Laufe der Zeit sehen. Das kann man nicht, wenn man eine Gemeinde gründet, da ist man ein paar Wochen da, da kann man das noch nicht immer gleich sofort alles bestimmen. Ja? Und ich glaube, deshalb hat der Apostel Paulus das auch dem Titus überlassen, hier die Ältesten auszuwählen. Wenn er länger geblieben wäre, hätte er es sicherlich auch selbst gemacht, aber das hat sich eben nicht angeboten. Er wurde weitergeführt vom Heiligen Geist und jetzt ist Titus in der Verantwortung. Ja, und der Apostel Paulus, der gibt ihm eben, ja, ich sag mal, die notwendigen Eigenschaften nochmal mit, ganz klar, schwarz auf weiß, damit Titus auch wirklich weiß, auf was er achten soll, wenn er dann Älteste auswählt.
Ja, und ich fand das auch, ohne jetzt nochmal intensiv reinzugehen, ich fand das schön, dass Paulus auch anfängt bei der Person selbst. Es geht also nicht nur um Gaben, es geht nicht nur darum, wie sich jemand hervorgetan hat oder welches Standing er hat, sondern es geht besonders um den Charakter, es geht um den Glauben, es geht auch nicht theoretischerweise darum, sondern wie er es auslebt. Auch angefangen zum Beispiel, wie er mit seiner Familie umgeht. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Grundsätzlich, ein Wort steht über all dem. Ich glaube, das wird jetzt auch nochmal verdeutlicht werden und im Einzelnen ausgeführt werden, nämlich, dass diese Person untadelig sein soll. Und wie das jetzt aussieht, das sehen wir in Vers 7. Interessant, es beginnt ja mit, denn ein Bischof. Wir haben ja vorher von den Presbyteroi gesprochen, von den Ältesten. jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, Bischof zu verstehen.
Ja, also bei mir steht übrigens Aufseher. Das ist jetzt eine Elberfelder Bibel, aber ja, man muss ja wissen, dass, ja, da gibt es verschiedene Begriffe. Der eine für den Ältesten, wie gesagt, ist Presbyteros und für den Bischof ist
Episkopoi. Also Presbyteroi, ist, das hatten wir das letzte Mal, ne? die Ältesten und jetzt die Aufseher. Du hast es in der Elberfelder, das ist ja das Schöne an der Elberfelder Übersetzung, die ist immer ganz nah, auch wenn es manchmal holprig, ein bisschen holprig ist, wenn man es am Stück
stimmt,
liest.
Ja, ja.
Aber es ist besser hier als die Luther-Übersetzung, da hast du recht. Also Episkopoi, die Aufseher, die alles überschauen.
Ja, und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Funktion der Ältesten, dass sie wirklich auf den geistlichen Dienst in der Gemeinde sehr achten, aber auch all das, was an Organisation zu tun und zu machen. Dann gibt es jetzt noch die Diakone, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Das ist dann auch nochmal Witwenversorgung und dergleichen. Mhm. Aber ja, trotzdem so das Gesamtwohl der Gemeinde im Blick zu haben, das zu überschauen, das ist die Aufgabe der Ältesten. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, hier gibt es die Ältesten und da die Aufseher oder den Aufseher, also bei mir steht nämlich jetzt in Vers 7 Einzahl der Aufseher. Ne? Vorher waren wir beim Plural in jeder Stadt Älteste einsetzen, das sind mehrere. Da könnte man überlegen, ja, gibt es jetzt eine Gruppe von Älteste und es gibt einen Gemeindeleiter, einen Aufseher, einen Gemeindevorsteher oder, ja, das wäre die eine Möglichkeit, oder gibt es Älteste und ja, das Wort Aufseher ist nur ein Synonym dafür. Also Paulus verwendet die Worte eigentlich für denselben Dienst.
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und deshalb gibt es auch verschiedene Gemeindestrukturen. Auch in unserer Zeit sehen Gemeinden nicht nur von der Art, wie sie ihren Glauben ausleben, wie sie Gemeinschaft feiern, unterschiedlich aus, sondern auch in ihrer Struktur. Da muss jede Gemeinde auch ihren Weg finden. Wir haben beispielsweise auch Amtskirchen, also Volkskirchen, die in ihrer Struktur sehr fest sind, schon seit langer Zeit, und die haben eher ein hierarchisches System. Und da ist der Bischof natürlich in einer anderen Position als die Gemeindeleitung oder Ältesten der Gemeinde. Bei uns ist es in unserer Gemeinde als Beispiel, wie es auch anders aussehen kann, ist beides zusammen. Wir haben keine Ältestenschaft und daneben eine Gemeindeleitung oder den Gemeindeleiter, sondern aus unserer Ordnung geht hervor, dass beides in einer Gruppierung ist. Und unser Gemeindeleiter, der aus der Gemeindeleitung herausgewählt wird, der wird nochmal von der Gemeinde bestätigt, aber nicht von der Gemeinde vorgeschlagen und gewählt. Das macht die Gemeindeleitung unter sich aus. Das wird ja jetzt auch wieder bald auf uns zukommen. Noch ein paar wenige Monate, die Wahl für die nächste Ergänzung der Gemeindeleitung, die hat ja schon gestartet, also die Vorschlagswahlen sind schon durch. Jetzt werden meines Erachtens auch die Leute gefragt werden, die von der Gemeinde vorgeschlagen worden sind und einen bestimmten prozentualen Satz geschafft haben. Das ist auch nochmal spannend, auch für die Person selber, gerade diejenigen, die vielleicht überrascht sind, dass die Gemeinde ihnen vertraut, dass sie ja sie in diesen Positionen sieht. Ja, aber vielleicht auch manche, die jetzt ernsthaft darüber nachdenken, beten, vielleicht auch sich erkundigen, was hat es damit auf sich. Für uns als Gemeinde jetzt auch ein super Anlass, mal zu gucken, was die Bibel dazu sagt.
Mhm. Ja, wir haben jetzt eben die zwei Auslegungsmöglichkeiten betrachtet, ne? Älteste, Aufseher. Ich persönlich favorisiere die Auslegung, ja, dass diese Begriffe von Paulus synonym benutzt werden, also dass das das Gleiche ist. Und ich würde es auch damit argumentieren, dass es in Vers 7 mit denn weitergeht. Also wenn man was mit denn weiterführt, dann bezieht man sich auf das Vorherige. Und das scheint mir hier eine Kontinuität zu sein, also zusammenhängend. Daher will ich hier auch sagen, die Aufseher sind auch gleichzeitig Älteste. Das ist ja das Aufsehen oder das Darüberschauen, das ist mehr die Funktion. Verantwortungsvoll im Dienst für jeden, also ein Ältester ist der Diener aller Diener, ja, der sich für nichts zu schade, es geht hier nicht ums Herrschen, und deshalb möchte ich mich auch so ein bisschen abgrenzen von der Auslegung, wo man sagt, ja, das ist jetzt hier nochmal der Gemeindevorsteher oder dergleichen, der nochmal über alles steht. Ja, das gibt dann schnell so eine monastische Struktur, so eine, wie man sie von, monarchische Struktur, so ist es richtig. Also wie man das von einem Bischof kennt, der ja fast auch so Insignien des Herrschens inne hat. Also der wirklich, der ist nicht nur eine Person mit ganz viel Würde, sondern auch mit sehr viel Autorität, und das ist eine sehr steile Hierarchie normalerweise. Und so verstehe ich das hier nicht in dem Brief vom Apostel Paulus an Titus.
Ja, das Osnabrück ist ja auch eine Bischofsstadt. Und da sieht man das auch, welches hohe Ansehen der Bischof auch genießt. Beispielsweise auch, wenn er bestimmte Institutionen besucht, zum Beispiel Marienhospital und dergleichen mehr. Es gibt ja viele katholische Einrichtungen, und da merkt man, das ist schon ein ganz besonderes Ereignis, wenn der Bischof sich blicken lässt. Das wird schon sehr gefeiert. Das ist bei uns gar nicht so üblich. Das kann gut sein, wenn es jemand ist, der seine Autorität auch im Geistlichen wahrnimmt und begreift. Das kann aber auch sehr schmerzlich sein für viele Menschen, für viele Gläubige, wenn diese Struktur auch nicht gut ausgefüllt wird. Und hier sehen wir auch, dass es nicht allein um ein Amtsverständnis geht, sondern wenn es darum geht, dass Titus jetzt im Auftrag von Paulus diese Person finden soll, gibt es ganz spezifische Dinge, auf die er achten soll. Ein paar hatten wir schon. Jetzt heißt es wieder, ja, denn ein Bischof soll
untadelig sein. Und genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch ein Oberbegriff für auch das, was jetzt kommt. Da gibt es jetzt vier Begriffe, vier Eigenschaften, die ein Ältester eben nicht haben soll. Ja? Mhm. Also vier Negativbeispiele, kann man sagen. Und ich würde mal sagen, untadelig ist man, wenn man unter anderem diese fünf Negativbegriffe nicht ausfüllt. Also er öffnet damit vielleicht eine Klammer, wo man sagen kann, jetzt kommen die negativen Eigenschaften, die ein Ältester, die ein Gemeindevorsteher nicht haben sollte.
Ja, hier sehen wir auch in untadelig, besonders in Bezug auf die Haushalterschaft Gottes. Also untadelig als ein Haushalter Gottes, steht es bei mir zumindest in der Luther.
Ja, bei mir steht als Gottesverwalter.
Ja, das drückt das Gleiche aus. Mhm. Das zeigt ja schon mal etwas über das Selbstverständnis. Jemand soll dieses Amt dann nur bekleiden oder bekleidet es in gutem Sinne, wenn er merkt, dass er Gott Rechenschaft abzugeben hat, dass es nicht sein Besitz ist. Also nicht zu sagen, ich kann mit meiner Gemeinde verfahren, wie ich will, sondern dass er sich als einen verlängerten Arm versteht oder als jemanden, der Gottes Auftrag versucht umzusetzen, also in seinem Sinne zu handeln.
Ja, weil Gott gehört die gesamte Herde, ne? Einschließlich auch dem Hirten, alles untersteht Gott gehört die gesamte Gemeinde, und die Hirten, die Ältesten, die sollen gut für die Gemeinde sorgen, sollen gut für die Herde sorgen, sind in diesem Auftrag losgeschickt und bevollmächtigt, ne? Haben Vollmacht, so Prokura von Gott, aber in einer dienenden Weise, sprich, sie sollen einfach schauen, dass es, ja, den Gemeindemitgliedern, Besuchern gut geht, dass sie viel und gute geistliche Nahrung bekommen, dass man auch auf die Schwächeren achtet, sie versorgt, und nicht, dass irgendwie die Ältesten vor allem darauf achten, dass es ihnen gut geht und sich selbst sorgen.
Dann ihnen gut geht oder den Leuten, die eine Gruppierung um sie bilden könnten. Das ist nämlich das, woran ich denke, das erinnert mich einfach an viele Situationen, in denen manchen, die dieses Amt bekleidet haben, das im Vorfeld nicht so bewusst war, dass wenn sie in dieses Amt kommen, sich ihre Beziehung zur Gemeinde und auch zu unterschiedlichen Gemeindegliedern verändert und verändern muss. Ich habe schon manchen angetroffen, der irrtümlich davon ausgegangen ist, wenn er in die Gemeindeleitung gewählt wird, dass er die Anliegen, die er vorher schon aufgenommen hatte, dort vertritt und versucht durchzusetzen. Beispielsweise, wenn jetzt jemand, nehmen wir mal einfach irgendwelche beliebigen Beispiele, dass jemand vorher Arbeit unter Senioren gemacht hat. Und dann sagt er, okay, ich lasse mich wählen in die Gemeindeleitung, damit ich dort die Anliegen der Senioren vertrete und darauf Acht gebe, dass die nicht nur gehört werden, sondern wenn die in der Gefahr stehen, in irgendeiner Weise in Konflikt zu geraten, dass man doch dort mehr Puffer hat oder mehr Rücksicht nehmen muss.
Ja, also man geht da praktisch nicht als ein Lobbyvertreter in die Ältestenschaft, ne, und repräsentiert nur so eine Personengruppe. Der Auftrag ist viel universeller. Und klar, wenn ein ich sag mal, Schieflagen aufgefallen sind, schon vor der Ältestenwahl, und man wird Ältester, dann darf man natürlich die auch angehen, aber genau, man ist nicht nur einer Personengruppe zuzuordnen, für die man dann einschreitet, sondern man ist verantwortlich, ja, für die Gesamtgemeinde mit.
Richtig, man ist auch nicht mehr Gruppenleiter und Gruppenvertreter innerhalb der Gemeindeleitung, und dennoch darf man natürlich seine Erfahrung, seine Verbindung mit reinbringen. Wenn jemand aus der Technik kommt oder aus dem Musikbereich, dann ist es natürlich immer toll, weil diese Person ja weiterhin auch die Kontakte hat, den Einblick hat, die Erfahrung mitbringt. Und das tut auch einer Gemeindeleitung und der Zusammensetzung gut. Es darf nur nicht darum gehen, im Konfliktfall allein diese Anliegen zu vertreten oder auch nur ein Augenmerk auf diese Anliegen und den Zustand dieser Bereiche zu setzen, sondern immer auch ganz klar den Fokus darauf zu haben, auf die Gesamtgemeinde. Und dann kann es sein, dass man sehr, sehr viel dazulernt, dass man dann plötzlich merkt, mein Dienst besteht auch in den ersten Wochen innerhalb der Gemeindeleitung erstmal darin, die anderen Bereiche kennenzulernen. Und das kann unglaublich den Horizont erweitern, wenn ich dann merke, ich komme aus einem bestimmten Bereich und jetzt merke ich, wie groß und vielfältig die Gemeinde ist. Darum glaube ich hier ganz klar erkennen, das ist einer für mich der ersten Punkte, wenn ich in die Gemeindeleitung hineinkommen möchte, wenn ich denke, Gott hat mich berufen, zu sehen, ich habe ihm gegenüber Rechenschaft abzulegen, wie ich die Gesamtgemeinde führe.
Ja. Ja, und dann kommt diese erste Negativeigenschaft, die ein Ältester nicht haben sollte, und zwar, er sollte nicht eigenmächtig sein. Also eigenmächtig heißt ja auf eine Weise auch um sich sorgen, nur für sich eintreten, allein, so ein Alleingänger sein, alleine losgehen, nicht die anderen im Blick haben. Man kann ja auch so auf eine negative Weise vorne wegmarschieren, alle abhängen. Das passiert oft so noch in einer bisschen arroganten Art und Weise, wo man denkt, ja, man weiß eigentlich schon alles, man braucht die anderen nicht so sehr und man macht das eigenmächtig. Also das soll nicht sein. Diese Eigenschaft sollte ein Ältester nicht mitbringen.
Ja, ich denke auch dieses, also bei mir heißt es eigensinnig sein, dann, dass man nur auf seinen eigenen Sinn aus ist, also das, was man selber für richtig hält und auch keine Bereitschaft hat, auf die anderen Bedürfnisse oder auch auf die anderen Meinungen einzugehen. Es bedarf da schon ganz viel Liebe, um miteinander immer wieder auch einen Weg zu finden. Und es muss nicht der Weg sein, den ich persönlich am besten finde, sondern da geht es auch um ganz viel Rücksichtnahme und auch auf Zutrauen, dass ich nicht alle Weisheit alleine gepachtet habe.
Ja, dein Wort eigensinnig gefällt mir sehr gut, weil das heißt ja dann auch, dass man die Sinne nicht nur für sich selbst benutzen und gebrauchen soll, ne, sondern auch die Sinne gebrauchen soll, um die anderen überhaupt mal wahrzunehmen, anzuhören, auf deren Befindlichkeiten einzugehen. Das macht ein eigensinniger Typ nicht. Und der handelt dann, das ist fast meistens eine Folge, eigenmächtig, weil er gar nicht auf andere achtet, weil er das selber durchdrückt und dergleichen.
Ich finde das auch bemerkenswert an unserer gegenwärtigen Gemeindeleitung. Wir sind ja sehr, sehr bunt zusammengesetzt. Und unsere Gemeindeleitung ist ja nicht besonders klein, sondern die gehört schon zu den größeren, die ich kennengelernt habe. Und ich finde es toll, dass sie ein Spiegelbild dessen auch ist, was unsere bunte Gemeinde so hergibt. Das kann aber auch sehr herausfordernd sein, wenn man von sehr unterschiedlichen Prägungen herkommt, sich dann zu finden, auch wenn es um praktische Entscheidungen geht, auch um geistliche Entscheidungen. Das, was uns aber ausmacht, ist, dass ich finde, wir sehr respektvoll miteinander umgehen und dass da wirklich eine Neugierde ist, wie denkst du das, wie siehst du das, und dass man davon lernen möchte, dass man partizipieren möchte und dass man nicht, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir in so ein Streitgespräch reinkommen und jeder möchte so seine Meinung durchboxen. Das wäre sehr, sehr, ja, fatal. Das gibt es auch. Da bin ich dankbar, dass wir in so einer Phase nicht sind.
Ja, richtig. Ich auch. Was es dann auch ist, dass wenn man einander respektiert, dann bringt man auch die Geduld mit, einander zuzuhören. Ja, ich denke, die Geduld, auch einen gewissen Prozess zu begleiten. Eigenmächtige Leute sind oft auch sehr ungeduldig, weil sie meinen, sie wissen sowieso schon besser. Sie bringen es sowieso gleich auf den Punkt. Brauchen wir die anderen nicht mehr hören, ja. Und das ist eine Gefahr, wenn man dann, das hast du, glaube ich, schon gesagt, wenn man die Weisheit meint, mit Löffeln schon gegessen zu haben, ja. Und ich glaube, wir lernen voneinander. Jeder ist eine Bereicherung und jeder kann von jedem noch etwas lernen. Und ich glaube, so eine Eigenschaft ist wichtig zu haben. Und wenn man das nicht hat, dann ist man eben nicht geeignet fürs Ältestenamt.
Ja, ist interessant. Es wird sehr weit vorne auch erwähnt, dass man sich daran prüfen soll oder dass man auch diejenigen prüfen soll, die vielleicht zu einer Wahl anstehen. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass das eine große Spannung sein kann, wenn man, wenn man als Gemeindeleitung in einer notvollen Situation gelandet ist. Und ich glaube, dass viele nachvollziehen können, was ich meine. In unserer Gemeinde hatten wir solche Zeitpunkte auch schon mal. Ich erinnere mich sehr gut, dass wir in der Gemeindeleitung einen großen Konflikt hatten. Und mir war es ganz wichtig, dass wir damit sauber umgehen. Dass wir nicht sagen, der Praxis halber versuchen wir jetzt irgendwas durchzuboxen. Wenn es zum Beispiel darum ging, dass wir über diesen Konflikt gesprochen haben, das war jetzt eine besondere Person, die da herausgefallen ist aus dem Rahmen und auch sehr eigenmächtig gehandelt hatte und sehr eigensinnig sich gezeigt hatte und nicht offen gesprochen hatte, sondern sehr vieles im Hintergrund schon vorbereitet hatte für diesen Konflikt. Und dennoch war es mein großes Anliegen und ich bin froh, dass die Gemeindeleitung zu dem Zeitpunkt auch mitgegangen ist, alle Treffen mit dieser Person abzuhalten und ganz offen zu sprechen und nicht auch irgendwie zu intrigieren, denn alle, die in diesem Kreis sind, sind von der Gemeinde gewählt, ob sie sich dem würdig verhalten oder nicht.
Das stimmt. Und Transparenz ist ein großer Schutz, dass eben solche Dinge nicht passieren.
Ja, auch ein Schutz vor sich selbst.
Ja, ja, das stimmt.
Dass man nicht Gleiches mit Gleichem beantwortet.
Ja, und dass man nicht irgendwie so einen Machthunger bekommt und so im Schatten, hinterm Rücken noch irgendwie versucht, sagen wir mal auf eine Weise, ist jetzt ein böser und harter Begriff, aber so seine Machtposition zu stärken.
Ja, und da muss man auch, du bist ja auch Pastor, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht vor einen fremden Karren spannen lässt, dass man sich die Dinge in Ruhe anhört, aber dann auch entscheidet, was ist denn mein Weg und was ist nicht mein Weg? Dass man nicht alles mitmacht, auch nicht um den Leuten zu gefallen oder um irgendwelche Vorteile für sich persönlich herauszuholen. Und das ist auch dieses Nicht-Eigensinnig-Sein, also nicht nur auf seine eigenen Vorteile bedacht sein, sondern wirklich zu wissen, nee, ich habe eine Verantwortung übernommen und die möchte ich ganz transparent ausfüllen. Und wenn ich mich irgendwo einspannen lasse, dann nur in den Willen Gottes. Und das ist immer das Beste.
Amen. Ja, dann sind wir schon bei der zweiten negativen Eigenschaft, die ein Ältester nicht haben sollte, und zwar nicht jähzornig zu sein. Ja, das ist auch ein krasser Begriff. Jähzorn, also das ist mehr als, sag ich mal, ein starkes Temperament zu haben, sondern da hat man sein Temperament nicht mehr unter Kontrolle, wird ausfällig, hat meistens eben nicht die angesprochene Geduld, die Geduld mit dem anderen und wird ausfällig. Ja, und das ist sehr schlecht für einen Ältesten, der doch eigentlich den Gemeindemitgliedern dienen möchte, der doch immer wieder auch mit schwierigen Situationen konfrontiert wird, auch mit schwierigen seelsorgerlichen Situationen oder auch mit größeren Problemfällen. Und da ist es wichtig, dass er ja doch ein ruhiges Gemüt hat, ein ausgeglichenes Gemüt hat, dass er ja auch sowas wie Selbstbeherrschung ja hat. Das ist auch eine wundervolle Eigenschaft und die braucht es auf jeden Fall, weil da kommen öfter mal ein paar mehr Probleme aufeinander, wenn man so ein exponiertes Amt wie das eines Ältesten inne hat. Dann die Probleme, das weißt du, Heike, auch aus Erfahrung, die fehlen eigentlich nie. Es geht immer nur darum, wie gehen wir gut mit denen um.
Ja, ich spreche ganz gerne von Herausforderungen.
Das ist besser, ist positiver. Ja.
Ja, weil das zeigt dann auch den Normalzustand. Ja, es gibt tatsächlich, glaube ich, sollte es auch nie einen Zustand geben in der Gemeinde, wo sie keine Herausforderung mehr hat. Mhm. Manchmal sucht man die sich allerdings nicht selber aus. Und dann ist die Frage, ja, wie gehe ich damit um, auch persönlich? Jähzornig, ich finde, du hast es gut beschrieben, dass man dann eigentlich entgleist, dass man sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Dann werden alle Probleme noch größer.
Hm, stimmt.
Und dann kann man auch keine gemeinsame Lösung mehr finden. Ich glaube, dass Menschen, die jähzornig sind, heute sagt man ja auch beispielsweise ein cholerisches Temperament, ja, habe ich auch schon oft gehört, dass die sich zuallererst selbst sehr großen Schaden zufügen und allen Beziehungen, gerade zu den Menschen, die ihnen am nächsten stehen. Und da ist es wieder so ein Rückgriff, ne? Wie geht dann eine Person auch mit der eigenen Familie um? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der in der Familie dieses Temperament ungezügelt auslebt, dass der einer Gemeinde in irgendeiner Weise guttun könnte.
Ja, würde genauso auch in der Gemeinde wohl handeln. Er würde es vielleicht versuchen, noch ein bisschen mehr zu verbergen oder irgendwie sich selbst ein bisschen zu bremsen. Aber ich denke, in der kleinsten Keimzelle der Familie, ne, da wo man am nächsten ist, wo man am meisten einander erlebt, da sollte man schon drauf achten, dass man auch diese Charaktereigenschaft, also ich sag mal Selbstbeherrschung, dass man die auch trainiert, ja, dass man auch weiß, sein Temperament in Zucht zu nehmen.
Es ist gut, dass du das ansprichst, ja. Viele werden sich jetzt fragen, die sich auch ertappt fühlen, wie kann ich denn mit meinem Temperament besser umgehen? Da muss ich auch gar nicht schon jähzornig sein oder cholerisch sein, sondern einfach ab und zu dieses Erlebnis haben, dass ich mit meiner Gefühlswelt gerade nicht klarkomme. Ich bin zornig, ich bin voller Wut und merke, ich lasse das vielleicht auch falsch ab oder an den falschen Personen. Wie kann ich damit umgehen? Du hast jetzt gesagt, ja, sich selbst in Zucht nehmen. Ich finde, dass Jähzorn oft ein Zeichen ist von Lieblosigkeit. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich kann ja es von mir sagen, ich habe damit auch immer mal wieder zu kämpfen gehabt und vielleicht habe ich das noch, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Ist vielleicht auch das Alter, das sich dann positiver bemerkbar macht. Aber gerade in meiner Jugend, da hat mich das so übermannt manchmal, so eine Wut. Ja? Es konnten die unterschiedlichsten Dinge sein. Und mit der kann man nichts Produktives anfangen. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dafür zu beten, dass man mehr Liebe hat. Mehr Liebe, mehr Freude, mehr Gelassenheit, auch mehr Geduld. Du hast es vorhin auch angesprochen, Geduld mit sich selbst und mit anderen. Jähzorn ist nicht nur ein Ausdruck davon, dass man stolz ist oder dass man sich über andere erhebt. Kann es durchaus sein. Manchmal ist es einfach auch, dass da ein Mangel an Liebe ist.
Ja, und manchmal ist es auch Emotionen, die einen so übermannen, ne? Wo es dann auch irgendwie wichtig ist, die gut zu kanalisieren. Das kann helfen, also wenn man die versucht in Zucht zu nehmen, dass man sagt, wenn man merkt, man ist emotional erregt, dass man erstmal einen größeren Spaziergang macht und vielleicht dann schaut, ob man auch einfach ins Gebet gehen kann, wo man einfach da auch jetzt niemanden verletzen kann, wo man einfach mal ein bisschen runterkommt. Ne? Es gibt da schon auch ein paar Methoden, die einem helfen, so daran zu arbeiten. Es ist nicht leicht, das ist ein Weg, ein längerer Prozess, aber ja, es ist in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft auch nicht so ganz einfach. Wir leben so in einer Instant-Gesellschaft, wir kriegen alles sofort bei Amazon Prime, hier keine Schleichwerbung, aber da kriegt man das schon am nächsten Tag, das Paket, wenn man das noch irgendwie bis mittags bestellt und meistens klappt alles wie am Schnürchen, das sind manchmal nur ein paar Mausklicks, auch überhaupt im Onlinehandel geht das alles super schnell und wir kennen das nicht mehr so, Enttäuschung ist. Also Enttäuschung kennen wir schon, aber wir sind eigentlich sehr daran gewöhnt, dass alles so ja, wie am Schnürchen läuft und müssen dann lernen, mit Enttäuschung umzugehen oder wenn Sachen sich anders entwickeln, als wir uns das vorgestellt haben.
Das Gleiche auch mit Geduld zu entwickeln. Ja, ist auch etwas, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Wir müssen ihn nur auch wirken lassen. Für mich folgen die Gefühle und vielleicht auch ein bisschen zu starke Emotionen aus oftmals falschen Gedanken. Manchmal ist es so, dass etwas nicht funktioniert, nicht klappt im Leben. So ist das Leben einfach. Dann sollte man die Sache betrachten, wie sie ist und nicht noch schlimmer machen, auch nicht in Gedanken, auch nicht hochspielen und dann in so eine Spirale geraten, wo man gar nicht mehr anders kann, als dass die Gefühle dann aufsteigen und explodieren.
Ja, jetzt haben wir ich nehme mal jetzt drei Eigenschaften zusammen, die können wir dann auch zusammen besprechen. Das ist nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend.
Oh, das ist bei mir bis auf das Letzte ein bisschen anders. Also kein Säufer, das könnte man dem Wein ergeben, das gibt das schon her, ist nur bei Luther ein bisschen deutlicher. Und dann nicht streitsüchtig, bei dir steht ja kein Schläger.
Ja, das ist schon ein Unterschied, ja.
Ein bisschen ein Unterschied, ne?
Ja, nicht streitsüchtig. Ich finde es jetzt bei mir, wo es da steht, nicht ein Schläger und nicht dem Wein ergeben, nicht schändlichen Gewinn nachgehen, da denkt man so, das sind doch eigentlich sehr, sehr grundlegende, Regeln. Die scheinen jetzt nicht besonders hochtrabend zu sein. Vielleicht habe ich das aber auch den Mut genommen, die so zusammenzunehmen, weil man denkt, ja, okay, den Wein ergeben, oder ein Säufer, der kommt doch eigentlich überhaupt gar nicht in Frage. Ja, da haben wir wieder das Ding mit Selbstbeherrschung und sich selbst gut vorstehen. Wie kann man sich selbst gut, wie kann man einer Gemeinde gut vorstehen, wenn man nicht mal sich selbst gut vorstehen kann? Ja, und das, ja, aber nur weil eigentlich eine Sache selbstverständlich ist, sollte man sie trotzdem immer wieder erwähnen, weil wenn man das dann über längere Zeit nicht tut, dann verliert es seine Selbstverständlichkeit Und das reißt so ein. Und deshalb finde ich es auch wirklich wichtig und gut, dass der Apostel Paulus diese Dinge hier nochmal ganz explizit nennt. Nicht dem Wein ergeben. Fangen wir mal bei der ersten Eigenschaft hier an. Es gab ja diesen Dionysus-Kult. Also ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das war ein Kult, wo es viel über Ekstase ging, viel über Wein und ich glaube auch Prostitution war ein Thema, aber gerade auch über Wein im Tempel und besoffen und wahrscheinlich auch irgendwelche Visionen sehen und das sollte eben ein Christ überhaupt nicht und schon gar nicht ein Ältester. Da wollte Paulus auch gleich für eine sehr deutliche Unterscheidung sorgen. Und weil diese Kulte waren auch im christlichen Umfeld zu der Zeit sehr lebendig, sehr aktiv und waren recht bekannt. Und da ist man schon mal auf eine Weise, positiv aufgefallen. Natürlich hat das noch gerade aufs Privatleben oder in der Gemeinschaft, der Gemeinde oder in der Gesellschaft sehr, sehr positive, Nebenwirkungen oder hat eine sehr positive Entwicklung, wenn man Herr seiner Sinne ist, wenn man immer klar bei Verstand ist. Deshalb würde ich sagen, hingegebenen Wein könnte man auch auslegen zu, man sollte auch nicht nur nicht hingegeben dem Wein, sondern auch nicht hingegeben all trübenden Substanzen wie Drogen oder Dinge, die einen den Sinn irgendwie vernebeln, auf die sollte man verzichten als Ältester.
Ja, würde ich auch dringend dazu raten. Und die selbstverständlichen Dinge sind nicht unbedingt die Dinge, die nicht unter oder hinter vorgehaltener Hand dann doch laufen. Ne? Mhm. In der Gemeinde wird man das sehr schnell merken, auch im Seelsorgebereich, das betrifft uns auch. Das betrifft ganz normale Menschen, ganz normale Geschwister, dass sie auch mit diesen Selbstverständlichkeiten zu kämpfen und zu ringen haben. Und die haben einen großen Einfluss auf das gesamte Leben. Wenn wir hier von beispielsweise Alkohol, Gebrauch oder du hast noch andere Substanzen genannt, sprechen, dann sprechen wir auch von dem, was die Bibel sagt, seid nüchtern in allen Dingen. Das fasst es gut zusammen. Wir sollen einfach nicht einen benebelten Geist haben. Warum eigentlich nicht? Dieser Dionysos-Kult, da haben die das genau zelebriert, die haben das gefeiert, Lebensfreude, Ausgelassenheit, mal ordentlich über die Stränge schlagen. Und das sehen wir ja heute auch, also in einer gewissen Art der Wochenendgesellschaft. Montag ist der schlimmste Tag für die meisten Menschen, da geht es zur Arbeit und dann freut man sich, je weiter die Woche fortgeschritten ist, auf das Wochenende und nicht, weil man dann sagt, dann gehen wir in den Gottesdienst oder haben Zeit für die Familie, sondern es ist dann Party angesagt und sich benebeln. Und ich glaube, das ist so eine Art der Weltflucht und auch der Flucht vor der Verantwortung. Ein berauschter Mensch, der weiß um die Zukunft, aber es kümmert ihn nicht. Er macht sich darum keine Sorgen und das ist ein entspannter Zustand, aber in diesem entspannten Zustand, das ist ein gefährlicher Zustand. Man trifft sich mit Menschen, die einem vielleicht nicht gut tun. Man kommt in Situationen, in denen man sich selber nicht mehr bewahren kann. Und vieles Unglück, auch in der Seelsorge wird es immer wieder angesprochen, geschieht genau in diesen Phasen.
Ja, weil Menschen, die berauscht sind, die handeln zügellos, da gibt es keine Grenzen mehr und handeln auch anders, als wenn sie im nüchternen Zustand handeln würden, ja, und das richtet großen Schaden an, wie du schon sagst. Und ja, das ist, genau, eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, aber in der Seelsorge merkt man, dass das nicht ist und man sollte sich auch nicht überheben. Es gibt auch Leute, die haben schwere Schicksalsschläge hingenommen und die sind viele Jahre einen Weg gegangen, wo sie überhaupt gar nicht ein Problem hatten mit berauschenden Mitteln und haben dann leider die Flucht in so einem berauschenden Mittel gesucht, ob das Alkohol, ob das Drogen sind und sind leider nicht zu Gott geflohen, in seine Arme, ja. Und das, da müssen wir immer wieder ermutigen, dass wir bei Gott einfach Geborgenheit finden und nicht in irgendwelchen Substanzen, die uns eigentlich unsere Verantwortung nur vergessen machen.
Ja, also echter Trost und echtes Leben statt falschem Trost oder Scheinfrieden. Was denkst du denn über Leute, die jetzt aufgrund solcher Bibelstellen sagen würden, wir verbieten das in unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde ist Alkohol verboten.
Ja, ich denke dann immer an das erste Wunder von Jesus, das Wunder von Kanaan, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Das war sicherlich kein hochprozentiger Alkohol, hochprozentiger Wein, aber da war schon auch ein bisschen Alkohol drin, weil sich in dieser Zeit so ein Traubensaft nicht länger gehalten hätte, gerade im vorderen Orient. Also da war es heiß, da hat das schnell das Gären angefangen, es gab noch nicht die Tetrapacks. Und ja, trotzdem gilt es, mit alkoholischen Getränken sehr, sehr verantwortungsbewusst umzugehen. Und ich denke auch gerade, wenn man im Umfeld ist, wo Leute in der Vergangenheit damit nicht gut umgehen konnten, ist es auch gut, darauf zu verzichten. Also ich habe zum Beispiel einige Monate für die Hamburger Heilsarmee auf der Reeperbahn gearbeitet und da gab es sehr, sehr viele Menschen, die eine Alkoholiker-Vergangenheit hatten und keiner von uns Mitarbeiter hat auch nicht in seiner Freizeit, in der Zeit, wo er für die Heilsarmee gearbeitet hat, irgendwie einen Tropfen Alkohol angerührt. Also das war für uns eine ganz klare Regel aus Rücksicht, aus Liebe zu unseren Mitmenschen, die da schon eine sehr leidvolle Vergangenheit hatten.
Mhm. Dann war es aber eine freiwillige Entscheidung, oder?
Eine freiwillige, genau. Ja. Also eine freiwillige ist das kein biblisches Gesetz, aber bei der Organisation jetzt der Heilsarmee, der Kirche, da ist es, weil man eigentlich immer mit diesen Leuten zusammenarbeitet, tatsächlich auch eine Regel. Aber ich war auch, auch in Brasilien und da gibt es beides. Da gibt es manche, die das verstehen, wie es auch in der Bibel heißt, ne? Man soll auch immer Herr seiner Sinne sein. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und wir sollten einfach wirklich verantwortungsbewusst mit dem umgehen. Und man kann einen Wein aus Genuss trinken, aber in Maßen, nicht in Massen. Und dann gibt es, und das ist okay, und das deckt sich auch mit der biblischen Lehre komplett. Und dann gibt es Kirchen und Gemeinden, auch in Brasilien zum Beispiel, die dann sagen, ja, wenn du Alkohol trinkst, dann stehst du in der Gefahr, dein Heil zu verlieren. Wirklich so krass, so heftig, dass es wird dann als absolute Sünde wahrgenommen. Und das ist natürlich mit ein paar mehr Beispielen aus der Bibel leicht zu widerlegen, aber das gibt einfach dann so strenge Gesetze und Regeln in der Gemeinde, die dann die Gemeindemitglieder bemussen und das ist dann nicht freiwillig.
Leider. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke, wenn ich ein Alkoholproblem hätte und ich wäre trocken, ich hätte mich bekehrt, dann wäre ich wahrscheinlich in einer Gemeinde, die als große Gemeinschaft davon Abstand nimmt, ganz allgemein von Alkohol, wäre ich vielleicht ganz gut aufgehoben. Da wäre ich in guten Kontakt, da müsste ich mir darüber gar keine Gedanken machen. Wäre auch nicht verkehrt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es auch zu viel Unglück geführt hat. Ich war mal Zeuge in einer strengeren Gemeinde, war ich selber nicht Mitglied, sondern nur zu Gast. Da habe ich mitgekriegt, dass junge Leute geheiratet hatten und es kam dann raus, dass die auf ihrer Hochzeit auch Wein hatten. Mhm. Und die sind aus der Gemeinde ausgeschlossen worden, auch all die anderen jungen Leute, ja, die dort waren. Mhm. Also die haben sich, das war eine sehr, sehr große Gemeinde und die haben sich dann gleich von, ich weiß nicht, wahrscheinlich zwei Hände voll von jungen Leuten verabschiedet, die alle noch im Glauben standen, die alle noch in der Nachfolge waren, die aber gesagt haben, die es auch begründet haben. Hochzeit zu Kana, das erste Wunder, das Jesus getan hat, der hat eben nicht, wie manche das gerne haben möchten, Wasser zu Wein verwandelt. Ja, sondern
zu Traubensaft?
Nein. Er hat eben nicht Wein zu Wasser verwandelt, sondern er hat Wasser zu Wein verwandelt.
Ah, jetzt verstehe ich es, ja.
Ja, das ist das, was manche herausfordert, auch in ihrer Nachfolge. Es entbindet uns eben nichts von der Eigenverantwortung. Darum sagt Paulus an anderer Stelle, dass wir danach fragen sollen, was gut für uns ist. Es ist uns alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut für uns. Und ein Kind Gottes muss die Eigenverantwortung übernehmen und muss sich dann fragen, was ist denn gut? Und da haben wir auch unterschiedliche Grenzen. Ich habe zum Beispiel persönlich gar kein Problem, auf Alkohol zu verzichten. Ich brauche den gar nicht. Und ich trinke ihn äußerst selten und wenn dann in bescheidenen Dosen. Ja. Also wenn es mal wirklich was zu feiern gibt, dann stoße ich gerne mit an, aber ansonsten gar nicht. Und deshalb würde es mir nichts ausmachen. Da würde ich mir, es würde mir nichts fehlen, wenn ich jetzt aufstehe und vor der Gemeinde sage, ab heute ist es in unserer Gemeinde verboten, Alkohol zu trinken. Ja? Aber ich würde damit andere bevormunden und ich würde ihnen die Möglichkeit nehmen, zu entdecken, dass Gottes Gebote nicht pauschal sind und über alle Köpfe hinweg, um uns zu stutzen oder um uns Dinge zu nehmen, sondern Gottes Gebote wollen uns in Eigenverantwortung führen und wir müssen uns fragen, was ist denn gut für mich? Und dann wird mancher sagen, ja, für mich ist gut, gar keinen Tropfen anzurühren. Und ein anderer wird sagen, für mich ist es gut, ein halbes Gläschen Wein zu trinken, ja, oder mit anderen anzustoßen oder ein Radler abends im Sommer zu trinken und zu genießen ja. und sich nicht damit zuzuschütten. Ja.
Genau, dann hatten wir, dass er nicht ein Schläger sein sollte oder nicht streitsüchtig. Okay, ein Schläger, das ist natürlich, man sagt, da wird er handgreiflich, da fliegen die Fäuste. Das hat man nicht so häufig. Vielleicht mal genau in Verbindung mit zu viel Wein oder Alkohol. Ich weiß nicht, wenn jemand streitsüchtig ist, dann kann man vielleicht sagen, er ist vielleicht so ein verbaler Schläger, der eigentlich immer die Auseinandersetzung sucht und nicht irgendwie die Einheit oder den Frieden, sondern ja vielleicht aus Profilierungssucht oder vielleicht einfach, weil er wenig harmoniebedürftig ist und gerne Alleinstellungsmerkmale hat und auch durchdrückt, durchboxt. Ja, ist auf jeden Fall auch, ich denke, du wirst mir dabei pflichten, so im Ältestenkreis nicht gerade eine Hilfe, wenn es da jemanden gibt, der so ein verbaler Schläger ist, so einfach nur um des Schlagens willen. Ne?
Ja, das gibt's. Man ist in einer Runde, alle bemühen sich um Harmonie oder um ein möglichst produktives Ergebnis. Und gerade wenn es kontrovers wird, ist es dann eine Herausforderung und man bemüht sich respektvoll miteinander umzugehen und einer haut dann irgendwas raus. Ja? Und alle gucken sich an und merken, oh, die Atmosphäre kippt jetzt leicht. Und da muss man schon aufpassen. Also da gebe ich dir recht. Also verbaler Schlagabtausch muss eben auch nicht sein. Ich denke, Jesus hat die Dinge sehr klar benannt und er war ein Meister darin, die Wahrheit auszusprechen, aber auch bis zu einem Grad zu gehen, wo Leute sich wirklich überprüfen konnten, wenn sie das wollten. Jetzt muss man auch sagen, wir sind nicht Jesus. Wir sollen ihm ähnlicher werden und dann geht es darum, erstmal ihm nachzuahmen in all den Eigenschaften, die er uns vorangestellt hat. Und wenn wir dann wahrhaftig sind, und das müssen wir auch sein, auch in der Gemeindeleitung, in der Leiterschaft, dann sollten wir wahrhaftig sein mit Liebe und in Liebe. Und wenn wir das nicht können, dann sind wir ungeeignet für dieses Amt. Manche denken, es geht da sehr stark um organisatorische Dinge. Auch viele Gemeindeglieder wählen nach diesen Aspekten, aber wir müssen auch danach wählen, ob jemand überhaupt genug Sozialkompetenzen hat, um dieses Amt würdig auszufüllen. Und das hat eben nicht jeder. Es gibt Leute, die haben extrem tolle Gaben und das ist auch sinnvoll, dass sie die einsetzen, auch in der Gemeinde, aber es reicht manchmal nicht, aufgrund allein dieser Gaben in eine Gemeindeleitung zu kommen und auf andere Menschen losgelassen zu werden. Man ist da auch ein bisschen exponierter in dieser Stellung. Man hat Vorbildfunktion ohnehin, aber da wird man nochmal ganz stark wahrgenommen und beobachtet. Wenn das jemand ist, der immer wieder auch, ja, auch vielleicht auch auf sensible Gemüter einschlägt mit seinen Worten, das bewirkt sehr viel Unheil. Weil das ist dann nicht nur, dass ein Bruder, eine Schwester aus der Gemeinde irgendwie unfair oder unsensibel reagiert hat, sondern dann ist es jemand aus der Leitung. Und dann ist dann die ganze Gemeinde auch irgendwo ja mit drin.
Ja. Ja, für mich ist immer das Ziel, das Evangelium so klar wie möglich zu vermitteln. Und das Evangelium für sich eckt schon an, ist schon anstößig, gerade in unserer Gesellschaft. Und da will ich nicht noch als Person noch zusätzlich anstößig sein mit der Art und Weise, wie ich das Evangelium vermittle oder wie ich das mache. Ist klar, manche stören sich schon, wenn man überhaupt Leute als anspricht und irgendwie missionarisch tätig sein. Nein, das sollen wir auf jeden Fall. Aber ich meine, manchmal durch Ausdrucksweise oder wenn es irgendwie barsch und hart, ja, besonders einfach vielleicht sogar verletzend oder konfrontativ geht, wo man merkt, da gewinnt man die Leute nicht, da macht man die Leute eher abspenstig, auch dem Evangelium eher abspenstig, weil die sich erschrecken, wie man überhaupt kommuniziert. Und ich denke, da müssen wir ja in der Gemeindeleitung auch hinter dem Evangelium die frohe Botschaft zurücktreten. Wir sind Diener des Evangeliums und es geht nicht um uns und um damit, dass wir irgendwie Recht haben, sondern es geht darum, ja, das Reich Gottes groß zu machen, der Name des Herrn groß wird. Mhm.
Absolut, der Name des Herrn soll groß werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mit Kollegen spreche und die erzählen mir dann, sie haben eine Jahresgemeindestunde oder sie haben eine Gemeindeversammlung, dann erkenne ich manchmal an der Art, wie sie es sagen, wie der Zustand in der Gemeinde wohl aussehen mag. Also man kann das eine vom anderen ein bisschen ableiten. Bei uns sind die, ich freue mich auf die Jahresgemeindestunde, da werden wir wegweisende Entscheidungen treffen und das ist immer ein gutes Miteinander. Auch die Gemeindeversammlungen, unter den gegebenen Umständen ist das ja alles ein bisschen komplizierter, aber dennoch merkt man in den letzten Jahren, war da unglaublich viel Konstruktives dabei und die Geschwister sind sehr fair miteinander umgegangen. Aber da merkt man das auch, ob der eine ein bisschen harmoniebedürftiger ist oder vielleicht, jetzt um das Extrem zu benennen, was hier auch steht, streitsüchtiger. Und streitsüchtige Personen schneiden sich ins eigene Fleisch. Sie denken manchmal, wenn sie auftreten und eine andere Meinung mit aller Inbrunst vertreten, so nach dem Motto, ich habe lange geschwiegen, aber jetzt packe ich mal aus. Ich habe das in 1000 Varianten gehört. Ja. Und es klingt immer dämlich, egal wie man es dreht und wendet. Die Leute merken es nicht, sie isolieren sich selbst. Sie stoßen andere von sich und geben ihnen gar nicht die Chance, gesunde Gemeinschaft zu pflegen.
Ja. Und Heiko, was verstehst du unter schändlichem Gewinn nachgehend?
Ja, also hier in dem Kontext geht es besonders um diese Wanderprediger. Es geht um Leute, die von Gemeinde zu Gemeinde gegangen sind und sich auch für ihre Gaben, die sie eingebracht haben, gut entlohnen haben lassen. Und da heißt es eben, du sollst dem Herrn nicht dienen, mit dem Fokus darauf, die Reichtümer anzuhäufen. Es gibt es ja auch heute Gurus, ich habe mal einen Sektenführer gesehen, es war eine Dokumentation, wenn ich mich daran erinnere, muss ich echt heute noch schmunzeln. Dem sind Tausende gefolgt. Aber er wurde dann interviewt und seine Philosophie war die, dass man in Armut lebt. Also alle seine Nachfolger, die haben alles abgegeben, das waren Arbeitssklaven, die haben auf riesigen Plantagen gearbeitet. Er selber aber hat in Saus und Braus gelebt. Wenn man vor sein Schloss gefahren ist, war da ein Brunnen und der so ein Parcours im Kreis ging um diesen Brunnen herum, direkt vor seinem Schloss. Und da waren Edelsteine in diesem Brunnen eingelassen, große Edelsteine. Und da hat man ihm gefragt, wie er das denn vereinbaren kann. Und dann hat er gesagt, ja, ist ganz simpel, der Weg zur Seligkeit, zur Glückseligkeit führt über die Armut. Aber ich nehme das Kreuz auf mich, ja, und erdulde all den Reichtum, den mir meine Anhänger dann überlassen haben. Ja, ich trage das Kreuz für sie. Und da habe ich gedacht, wie dumm ist das? Aber es gibt immer genug Menschen, die darauf reinfallen. Und da muss man aufpassen mit dem schändlichen Gewinn. Ich würde es auch heute übertragen. Gemeinde ist heute auch kein Ort und kein Raum, wo jemand sich selbst verwirklichen soll. Ich habe das immer gehört. Das ist ein Begriff, der seit ein paar Jahrzehnten immer wieder kursiert ist, heute ein bisschen weniger vielleicht. Mhm. Aber diese Selbstverwirklichung ist oft noch ein Motiv, dass jemand in eine Gemeinde geht und sagt, ich mache da jetzt Karriere, ich werde Gruppenleiter, ich lasse mich in die Gemeindeleitung wählen. Und das ist so was Kompensatorisches. Man möchte Sagen haben, man möchte Anerkennung haben. Und das finde ich hier schon drunter unter diesem schändlichen Gewinn.
Ja, ja, da passt alles drunter, auch diese Sucht nach Ansehen, ja, und einfach, ja, alles, was so selbstgerichtet ist, ist schon schändlich, weil es geht um Gott, es geht darum, ihn zu verherrlichen und es geht vor allem auch darum, ja, den Gemeindemitgliedern, Besuchern, alle, die irgendwie in die Umgebung der Gemeinde kommen, denen zu dienen, so wie Jesus uns auch gedient hat.
Du kennst doch, das ist auch aus Südamerika. Es gibt ja da sehr große Gemeinden, wo die Pastoren so ja, ein unglaubliches, fast unmenschliches Ansehen genießen und sich selbst auch auf dieses Podest heben lassen, also die durchaus nichts dagegen haben, diese Position einzunehmen. Also ich würde jetzt ganz konkret sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer Gemeinde gut tut.
Nein, auf gar keinen Fall, nein. Also diese Pastoren, von denen du redest, die also in Brasilien, das ist auch oft in afrikanischen Ländern der Fall, wo die ein sehr, sehr hohes Ansehen haben. Ich sage nicht bei allen Gemeinden und ganz pauschal, aber es ist häufiger so. Da schweben die Pastoren wirklich so einen Meter über der Erde, wenn die dann durch den Mittelgang kommen. Und ja, wenn die Pastoren was sagen, dann ist es so, als wenn es direkt aus der Bibel zitiert wird. Ja, also da darf man dem Pastor nicht widersprechen. Also gerade im brasilianischen Kulturraum ist das ja kaum denkbar. Ich habe das mal gemacht, das wäre jetzt eine größere Story, da haben alle den Atem angehalten. Aber ja, das ist ungesund, weil das verführt zu Machtmissbrauch und dann sagt der Pastor Dinge, die auch gar nicht in der Bibel stehen, aber der Pastor sagt es und weil es der Pastor sagt, ist es die Wahrheit. Und das machen viele Wohlstandsevangelisten oder Wohlstandsprediger, die sagen, ja, Glauben kann man am besten dadurch zeigen, indem man all sein Hab und Gut hier in solche Briefkuvere packt und der Gemeinde in die Kollekte legt. Also das ist jetzt nicht irgendwie für das Reich Gottes im Größeren, sondern es geht dann darum, mit dem Geld, was da gesammelt wird, wirklich riesige, zum Teil Tempel zu bauen. Also in Sao Paulo steht der salomonische Tempel nachgebaut, nur noch größer. Und das geht dann irgendwie auch um Repräsentation und wer man ist. Und diese Pastoren fahren oft ein Rolls Royce oder ein sehr großes Auto, haben eine eigene Cessna oder ja, und eine große Villa und sagen, ja, ich habe eben diesen Glauben schon gezeigt. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich all mein Gut gegeben und jetzt segnet mich Gott. Und deshalb gebt auch all euer Gut und das machen die Ärmsten der Armen, die das leider dann nicht überblicken, dass das so in der Bibel nicht steht und geben alles und er sahnt das alles ab, ja, für seinen Gewinn. Und sage ich mal, sehr, sehr deutliche Worte. Für mich sind es die aus Matthäus 25, wo die in Gottes Namen Geister ausgetrieben haben und dies und jenes, aber die gehören nicht zu ihm. Er sagt, ich kenne euch nicht, geht weg von mir, ihr Übeltäter. Für mich sind das Wölfe im Schafspelz. Ja, werden sehr heilig wahrgenommen, aber ja, bereichern sich auf Kosten der Ärmsten, ja, und gerade diese Wohlstandsevangelisten, die sind am erfolgreichsten in diesen armen Ländern, in Brasilien, in Westafrika, das ist echt schockierend.
Also ihr seht, das ist jetzt nicht nur aus der Zeit der Bibel, sondern das sind Dinge, die auch aktuell sind, je nachdem, wo man hinguckt, sieht man immer wieder diese Elemente und darum ist es auch nicht ohne Sinn, dass hier darauf hingewiesen wird, wie wird eine Gemeinde eigentlich gesund aufgebaut, welche Eigenschaften sollten Menschen mitbringen, die Verantwortung übernehmen.
Ja, jetzt haben wir noch die positiven Eigenschaften. Jetzt wird hier ein Gegensatz aufgebaut, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Und dann Vers 9 geht es weiter, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Jetzt weiß ich nicht, Heiko, jetzt haben wir hier schon eine sehr lange Einheit. Meinst du, wir wollen das dann vielleicht für die nächste Lektion uns übernehmen? Oder ich denke, dann gehen wir noch mal ein bisschen expliziter, noch ein bisschen mit mehr Zeit drauf ein. Weil es sind jetzt auch ganz, ganz wunderbare Eigenschaften, die wir nicht unterbelichten sollten, oder?
Genau. Das sollten wir nicht unterbelichten, sondern ins rechte Licht rücken. Und das machen wir das nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bestimmt habt ihr auch ganz wunderbare eigene Gedanken. Dazu wollen wir euch auch ermutigen. Das, was wir hier machen, das sind jetzt unsere Gedanken, die wir dazu haben. Aber das bildet natürlich noch nicht alles ab, was die Bibel meint. Und wir hoffen, dass sie zu euch spricht. Lest die Bibel und betet. Nutzt die Zeit jetzt auch. Wir können leider als Gemeinde nicht alles abdecken. Viele Aktivitäten müssen jetzt ruhen. Aber die Beziehung zu Gott, die wird nie ruhen. Die soll aufblühen und das wünschen wir euch.
Amen. Und freut euch schon aufs nächste Mal. Dann geht es um die positiven Eigenschaften, die ein Ältester haben soll. Wir sind jetzt mal durch mit den negativen und darauf freue ich mich, weil das sind wunderbare Eigenschaften und da werden wir auch in unserer Gemeinde nicht wenige Leute finden, die gesegnet sind mit solchen Charaktereigenschaften, ja, die sich einfach dem Heiligen Geist so hingegeben haben, dass er schon so an ihnen gearbeitet hat, dass sie auch wirklich tüchtig sind für diesen wunderbaren Dienst. Und ja, da freuen wir uns auf nächstes Mal, wünschen euch eine gesegnete Woche und bis bald schon.
Genau, ich bete noch zum Abschluss und dann auch Tschüss von meiner Seite. Mischer Vater, wir danken dir, dass wir ja, dir vertrauen dürfen, dass du Gemeinde baust. Und ja, es ist so interessant zu sehen, wie du Gemeinde gedacht hast. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, sondern durch dein Wort, Herr, gibst du uns Orientierung. Wir dürfen immer wieder entdecken, dass dein Wort in aktuelle Situationen hineinspricht und dass wir die besten Lösungen bei dir finden. Und ich bitte dich für all die Geschwister, die zugehört haben, dass sie ja dein Wort in ihr Herz hineinlassen, dass wir es hören auch als eine persönliche Ermutigung auf unserem Weg der Nachfolge. Und ich bitte dich auch für all die Gemeinden, auch die Gemeinden dieser Zeit, Herr, viele Gemeinden haben gerade mit diesen Dingen zu ringen, weil sie ihr Augenmerk nicht darauf gesetzt haben. Und wir wollen es aber als Gemeinde tun, jetzt auch bei der nächsten Wahl. Wir bitten dich, dass wir da eine klare Sicht haben auf all die positiven und guten Eigenschaften, über die Richtlinien, die du uns gegeben hast, nach denen wir urteilen sollen. Ich danke dir auch für all diejenigen, die sich bereit erklären, immer wieder Verantwortung zu übernehmen in den Gemeinden. Und wir können das nicht alleine machen, sondern wir brauchen dazu deinen Heiligen Geist, damit er an uns arbeitet, damit er uns führt, damit er uns klar auch vor Augen stellt, was dran ist. Und Herr, dafür danke ich dir, denn du tust es und du baust deine Gemeinde, auch durch uns fehlbare, zerbrechliche, manchmal kraftlose Menschen. Und wir wollen nicht auf uns schauen und auf das Kleine, sondern wir wollen auf dich schauen. Und du bist derjenige, ja, der seine Kraft auch in den Schwachen mächtig werden lässt. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.
Amen.